Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Ende Januar dieses Jahres hat die ARD bekannt gegeben, dass sie eine neue Programmeinheit ins Leben ruft, die Podcast Unit. Sie soll für, Zitat, noch mehr exzellente Podcasts im Portfolio der ARD Audiothek und für mehr Kooperation der Landesrundfunkanstalten sorgen. Diese Hinwendung der ARD-Sender zu mehr Zusammenarbeit und Plattformredaktionen passt zur Gesamtstrategie. Gemeinschaftsredaktionen und Pools im Hörfunk und in den dritten Programmen sollen Doppelstrukturen vermeiden und Programme im Digitalen effektiver wirken lassen. Wie das etwa beim Hörspiel passiert, hat uns Leonhard Koppelmann ja im Februar hier in Läuft erzählt. Geleitet wird die Podcast-Unit von Katrin Jakob. Sie wechselte im Januar vom NDR zurück zum RBB. Dort ist die Unit angesiedelt. Jetzt ist sie ein knappes Jahr im Amt und ich wollte gerne mit ihr sprechen, um zu erfahren, wie dieses neue Gemeinschaftsdenken der ARD im Podcast-Bereich funktioniert. Was genau macht so eine Podcast-Unit eigentlich? Und welche Rolle spielen Podcasts im Gesamtangebot der ARD und umgekehrt die ARD in der deutschen Podcast-Branche? Antworten gibt es gleich im Interview und anschließend wie immer eine Medienkritik. Da geht es auch um einen Podcast, allerdings von der Süddeutschen Zeitung. Vera Schröders Doku-Essay, Greta, die Geschichte einer Eskalation. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass ihr zuhört. Hallo Katrin, willkommen bei Läuft.
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich tatsächlich geehrt.
Das freut mich, aber ich habe auch viele Fragen für dich. Und die erste lautet, was genau ist eigentlich die ARD Podcast Unit?
Man kann sich das so vorstellen, in der ARD ist viel los, das ist so ein ganz großes Wimmelbild und man hatte irgendwie das Bedürfnis, diese Knotenpunkte, in der sich viel beschäftigt wird mit Podcasts, in der Dinge entstehen, besser miteinander zu vernetzen. In Einzelfällen auch Redaktionen zu unterstützen, Podcasts besser zu machen, in die Beratung zu gehen, Wissenstransfer herzustellen, wie so eine Art Service-Satellit, nennen wir das auch immer gerne, die an die Stellen fliegt, die gerade besonders viel Unterstützung brauchen, Beratung, aber auch Menschen miteinander in Verbindung bringen, die möglicherweise noch gar nichts voneinander wussten. Das ist die Aufgabe der ARD Podcast Unit, die besteht derzeit aus drei Landesrundfunkanstalten. Federführung hat der RBB, SWR und Radio Bremen. Und das ist ganz wundervoll und klappt erstaunlich gut.
Das heißt, wie sieht so ein typischer Tag für dich aus? Du tingelst von Redaktion zu Redaktion und fragst, wo kann ich helfen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es gibt so Einzelprojekte, mit denen ich mich gerade beschäftige. Das sind Events, die zunehmend wichtig für uns werden. Es gibt gerade ist das House of Podcast Branchentreffen zu Ende gegangen, um das ich mich federführend gekümmert habe. Es gibt auch noch so ein paar andere Initiativen in der ARD. Viel auch miteinander ins Gespräch kommen, Werbung machen für die Arbeit der Podcast Unit. Ich bin Ansprechstation auch für externe Produktionsfirmen und einfach sehr, sehr viel auch in Portfoliorunden unterwegs, um mitzukriegen, was da so los ist. Wir haben auch eine Partnermanagerin, die natürlich sehr, sehr viel mehr auch in die ARD, in die einzelnen Redaktionen reingeht, Gemeinschaftsredaktionen und da unterstützt Kompetenzcenter. Und ich bin vor allem auch nach außen, ja, ich versuche das freundliche Gesicht der Podcast ARD zu sein, kann man so sagen. Es ist wahnsinnig vielfältig. Wir überlegen auch gerade, wie wir mit externen Podcasts umgehen. Möglicherweise ist das ein oder andere Gespräch da auch schon geführt worden. Ist das etwas für die ARD oder nicht? Wir sprechen sehr viel mit Talents. Aber natürlich tausche ich mich auch intensiv mit meinem Team aus. Und wir haben montags und freitags jeweils unsere Teams schalt und treffen uns einmal im Monat persönlich.
Du hast gesagt, das sind drei Rundfunkanstalten, die mitmachen. Das heißt, die anderen wollten nicht.
Genau. Es wurde eingebracht in die Audioprogrammkonferenz, diese Idee. Das haben alle befürwortet. Und dann ging es darum, kann jemand da Stellen und möchte jemand da Stellen reinbringen? Und da haben tatsächlich nur drei die Hand gehoben. Wer weiß, vielleicht kommen da noch ein paar dazu. Ich glaube, am Anfang war das auch noch so ein bisschen so ein Konstrukt, so ein abstraktes Konstrukt. Wie soll das werden? Was soll das sein? Wir haben doch schon so viel. Und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle ein gewisser Vorbehalt, jetzt noch eine Einheit zu bilden. Aus unserer Arbeit bisher kann ich nur sagen, dass wir da sehr, sehr viel Gutes schon auf die Wege gebracht haben. Das muss ich nicht nur sagen, weil ich diese Podcast-Unit leite, sondern weil es tatsächlich auch so ist und auch was so an Feedback uns gegeben wird. Aber mal schauen, wir sind ein Jahr jetzt knapp, ein Jahr ist knapp rum und vielleicht kommt die ein oder andere Landesrundfunkanstalt dazu. Es ist aber auch so, dass ich schon einige Einheiten, die sich sehr stark mit Podcast-Entwicklung beschäftigen, angeboten haben, so eine Art assoziierte Partnerschaft einzugehen. Das heißt, wenn wir mal gerade nicht unterstützen können, weil es einfach kapazitär nicht geht, dass dann diese Partner auch einspringen. Und für uns sind natürlich so 1, 2, 3 Partner in der ARD immer sowieso an unserer Seite. Das ist die Beauftragtenrunde, das Parlament sozusagen besetzt paritätisch aus allen 9 Landesrundfunkanstalten und Deutschlandradio. Die sind an unserer Seite und auch da immer eine gute Anlaufstelle für uns, wenn wir Fragen haben oder die sich an uns wenden, wenn sie Fragen haben. Also das ist auch ganz wichtig, dass wir da die ARD auch an unserer Seite haben und nicht nur die 3 Landesrundfunkanstalten, aus denen wir bestehen.
Aber ich muss trotzdem noch mal ganz naiv fragen, einfach nur, damit ich es richtig verstanden habe. Du arbeitest dann auch mit den Redaktionen von den anderen Landesrundfunkanstalten nicht zusammen. Also zum Beispiel beim WDR gibt es ja eine große Podcast-Unit, beim BR gibt es das Story-Team, das sind so die, von denen man viel auch so die großen Produktionen sieht.
Ja.
Das sind aber Leute, die jetzt nicht mit dir reden, um ihre Podcasts besser sichtbar zu machen oder was auch immer.
Doch, das ist so, aber immer auch in Abstimmung mit dem jeweiligen Beauftragten des Hauses, damit wir nicht an denen vorbei kommunizieren. Also es ist uns super wichtig, dass die immer im Bilde sind. Das ist natürlich für große Häuser auch immer recht schwierig, alles im Blick zu haben. Und manchmal entstehen da auch in der kleinsten Redaktion Ideen. Aber das ist wirklich die Ausnahme geworden. Auch in den Häusern ist da zum Teil auch ein sehr, sehr strenges Portfolio-Management eingezogen. Wir sollen ja alle sparen. Und uns ist aber wichtig, dass diese Personen, die diese Portfolio-Knotenpunkte, das Portfolio-Management betreuen, dass die auch im Boot sind, wenn wir in Einzelfällen beraten. Und da sind wir auch mit dem BR Story Team im Austausch. Wir haben auch da schon mal so eine Art Blattkritik gemacht. Die haben einen Podcast gemacht und wir haben eingeladen und haben denen einfach mal unsere Sicht auf dieses Format gegeben. Gleiches gilt auch für Einzelredaktionen, wenn es zum Beispiel darum geht, können wir da nochmal eine Formatschärfung machen? Habt ihr Geld? Da geben wir tatsächlich auch kleine finanzielle Mittel rein oder stellen eine Formatentwicklerin, die dann unterstützt beim Feintuning, genauso wie auch User-Testings. Also da sind wir dann sehr, sehr eng auch mit den einzelnen Redaktion im Austausch. Und das unterscheidet uns auch so ein bisschen von der Beauftragtenrunde, die vor allem diesen globalen Blick haben auf das Gesamtportfolio. Wo haben wir Lücken? Wo haben wir zu viel? Die Portfolioanalyse auch machen. Und wir ziehen dann los und schauen, dass wir anhand dieser Portfolio-Schablonen oder Ideen, was wollen wir jetzt im nächsten Jahr anders machen, mehr oder weniger, dass wir mit diesen Regeln losziehen und auch wirklich in die Einzelunterstützung gehen.
Gibt es denn Sachen, auf die du jetzt in diesem ersten Jahr schon stolz bist, die gut geklappt haben, die wirklich eine Verbesserung ergeben haben, dadurch, dass es euch jetzt gibt?
Also ich fand es ein immenses Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde, indem ich diese Aufgabe bekam, mach doch mal da diese Unit. Da hatten sich vorher Menschen natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was könnte die denn sein, welche Rollen sind da drin. Das Feld war abgesteckt, die grüne Wiese lag da und ich durfte losziehen und dieses Team zusammenstellen, diese Rollen definieren, das Zusammenarbeiten aufsetzen. Worauf ich besonders stolz bin, ist, wie wir mit diesem Team losgezogen sind, wie wir unseren Plan gemacht haben, wie wir Projekte angegangen sind, wie wir auch ins Arbeiten gekommen sind, weil dieses Wimmelbild, das ich eben gerade genannt habe, ist natürlich auch eines, was einen zu Anfang total überfordern kann. In der Unit sind auch Menschen, die erstmal gar nicht so viel mit Podcasts zu tun hatten und die in ein Team zu bringen und ins Arbeiten zu kommen und da gute Arbeitsweisen ARD übergreifend, das macht mich zuvorderst stolz. Dann zuletzt das House of Podcast, die Branche zusammenzubringen, die Türen zu öffnen, nicht nur für das Publikum, das haben wir letztes Jahr natürlich auch nochmal in großem Maße anlässlich des 20. Geburtstags von Podcasts gemacht mit tollen Shows, dieses Jahr wieder, aber hier lag vor allem auch für mich der Augenmerk darauf, die Branche zusammenzubringen. Und da ist auch Konkurrenz gekommen, Frenemies sozusagen, die mit uns ins Gespräch gekommen sind, die einfach sagten so, hey, wir lieben doch alle Audio. Darauf bin ich besonders stolz, wie erfolgreich das geklappt hat. Dann gibt es so einzelne Projekte, die noch nicht in die Marktreife gekommen sind, aber wir sind dabei, auf die bin ich ganz besonders stolz, zu gegebener Zeit dazu mehr. Und was wir aber auch wirklich mittlerweile in einen richtig tollen ARD-weiten Workflow gebracht haben, ist der sogenannte Hero Content. Wir schreiben jährlich 1 bis 2 Mal Podcast aus. Wir fördern, die ARD packt in einen Topf sehr viel Geld und über dieses Geld dürfen wir dann zusammen mit dem Hero-Gremium, also der Jury, die auch paritätisch besetzt ist, dann entscheiden über künftige Produktionen in der ARD. Und wie das angelaufen ist, wir haben in diesem Jahr 7 Podcast mandatiert. Der erste ist auch schon online gegangen, ein Kinderformat, Der kleine Prinz und seine Freunde. Dass das so gut läuft und angelaufen ist für uns, ist auch wirklich ganz, ganz toll. Neben vielen kleinen anderen Projekten und natürlich auch der Tatsache, dass wir so viel tolles Feedback bekommen haben.
Jetzt hast du die Branche gerade schon erwähnt. Dann gehen wir doch da mal als nächstes hin. Ja. Je nachdem, wen man fragt, habe ich den Eindruck, geht das eher Moment überhaupt nicht gut. Ja. Es gab gerade aus den USA dieses Jahr ein paar Hiobsbotschaften, die auch in Deutschland dazu geführt haben, dass Stellen abgebaut wurden und so weiter bei großen Playern. Immer wieder hört man aber auch, es ist ja noch eine junge Branche, das wird alles noch. Der Hype-Cycle muss sich halt irgendwie so durchlaufen und wir sind jetzt so in dem Bereich, wo wir langsam so in so einen realistischeren Erwartungshorizont vielleicht reinkommen. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt die ARD in diesem Ökosystem in Deutschland allgemein, also als Auftraggeber, aber auch natürlich als Konkurrent, wie du eben schon angedeutet hast?
Ich denke, du sagtest es ja gerade, je nachdem, wie man fragt, und das trifft ja auch auf Deutschland zu. Ich war jetzt auf den Medientagen und da sagte Alex Krawczyk von 7-1, wir sind gerade auf einem Hoch, wir hatten noch nie so tolle Zahlen, das wächst und gedeiht. Zu Holder auf der Bühne im House of Podcast sagte, die Goldgräberstimmung ist vorbei oder die Champagnerstimmung ist vorbei. Wir müssen jetzt auch gucken, wie wir unsere Sachen platzieren. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass so große Player wie Wondery weggebrochen sind und sich zunehmend Menschen an mich wenden und Projekte platzieren wollen. Und da bin ich tatsächlich noch in einer sehr, sehr guten Position. Das heißt, wenn du mich fragst, wir sind hier noch sehr, sehr privilegiert, logischerweise deswegen, weil wir nicht auf Werbeeinnahmen angewiesen sind, sondern das Geld von den Menschen bekommen da draußen. Und da ist natürlich die ARD auch zunehmend ein wichtiger Partner und auch einer, der gerne mit externen Partnern arbeitet, weil wir diese Perspektiven auch brauchen und manchmal auch tatsächlich über unsere Partner Zugänge zu bestimmten Bevölkerungsgruppen oder popkulturellen Phänomenen da viel besser zugänglich ist, als wir das können. Deswegen ist es super wichtig und auch toll, dass uns diese Möglichkeit gegeben wird und da jetzt nicht mir in Anführungsstrichen das Limit gegeben wird, du darfst hier nur nach innen schauen, sondern auch nach außen. Und da gibt es ja so wirklich ganz tolle Produktionsfirmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten.
Wonach entscheidet ihr denn, wenn ihr eine Idee habt, ob ihr damit lieber nach außen geht oder ob ihr lieber schaut, ob ihr die Ressourcen in den Häusern habt?
Das entscheiden wir als Podcast-Unit nicht. Wir können Impulse setzen, die naheliegen, zum Beispiel indem wir mit einem Talent einer wichtigen Person in Deutschland in Kontakt kommen, die pitcht bei uns eine Idee und dann ziehen wir los und fragen, ist das was für euch? Aber die Entscheidung darüber, welcher Podcast in die Umsetzung kommt, das obliegt den Landesrundfunkanstalten und den einzelnen Portfolioeinheiten, je nachdem, wie die aufgestellt sind. Das heißt, wenn bei mir Pitches landen, dann gehen wir das erstmal innerhalb der Podcast-Unit durch. Ist das ein Format, was eine Portfoliolücke erfüllt? Haben wir damit eine Chance in der ARD? Und dann ziehen wir los und fragen. Wir können natürlich auch an der einen oder anderen Stelle mit einer Pilotfinanzierung da durchaus mal unterstützen, wenn insbesondere kleine Häuser einfach weniger Budget haben, die aber dann engagierte Redaktionen da haben und dann wirklich noch mit wenig Geld, denen schon viel geholfen ist in der Umsetzung. Aber wir als Podcast-Unit entscheiden erstmal darüber nicht.
Aber es klingt ja doch so, als wären Podcasts ein wichtiger Teil des ARD-Portfolios, vor allen Dingen im Audiobereich insgesamt geworden.
Absolut. Jetzt. Absolut, ja. Total. Ich spüre das, wenn zum Beispiel eine Kollegin, die eine TV-Dokumentation plant, in die Umsetzung geht und sagt, wäre das nicht auch etwas, was man dann nochmal erweitert erzählen kann im Podcast-Bereich? Also, dass das wirklich schon an unterschiedlichen Stellen angekommen ist.
Gab ja auch immer wieder so Hybrid-Formate in den letzten Jahren. Gerade im Sportbereich ist es mir ein paar Mal aufgefallen. Unsere Franzi zum Beispiel dieses Jahr.
Genau. Zunehmend hoffentlich auch mal ein paar Sportlerinnen. Da bin ich dann auch immer dabei, gerne die Fahne hochzuhalten für mehr Frauen ans Mikro, weil wir häufig auch feststellen, wenn man mal so über die ARD Audiothek Stage, beziehungsweise, also nicht immer, aber schon bisweilen ist mir das sehr stark aufgefallen, dass wir für mehr Diversität und Repräsentanz sorgen, auch anderer Zielgruppen und Bevölkerungsgruppen, dass wir da auf jeden Fall nachlegen müssen. Und das ist auch dann meine Aufgabe, da durchaus mal die Hand zu heben und ein bisschen darauf hinzudeuten. Sanft, aber bestimmt.
Aber hast du den Eindruck, die Podcasts sind immer noch so die neuen Kids, die sich irgendwie in den etablierteren Bereichen des Hörfunks der ARD irgendwie so mit Ellbogen noch ihren Platz erkämpfen müssen? Sei es zum linearen Radio, sei es aber auch vor allen Dingen zum Beispiel zum Hörspiel.
Mein Eindruck ist nein. Also auch die Kulturwellen, die eher noch so klassisch auch aus dem Feature und so alte Schule waren, das hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Ich war vor anderthalb Jahren, als ich noch beim NDR Beauftragte war, in einer Gruppe der Gemeinschaftsredaktion Hörspiel, die sich da gerade gebildet hat. Da waren wirklich Leute dabei, denen man noch so erklären musste, was denn überhaupt ein Feed ist und wie man mit diesem Backend umgeht. Und dann merkte ich im Laufe der Zeit, wie die auch einfach total offen wurden, Fragen gestellt haben und nicht die Arme gekreuzt haben und sich bockig zurückgelehnt haben, überhaupt nicht. Die haben schon, und das ist mein Eindruck, in der gesamten ARD verstanden, was dieses Medium leisten kann, für uns auch als ARD. Und das ist zumindest mein Eindruck. Es gibt sicher noch den ein oder anderen Redakteur, Redakteurin, die da sich nicht mit auseinandersetzen möchte. Aber das sind wirklich marginale Zahlen, würde ich jetzt mal behaupten.
Und ihr seid ja wahrscheinlich auch ein zentrales Standbein der Audiothek. Also da ist die Zusammenarbeit, gehe ich mal von aus, auch recht eng, oder?
Genau, es gibt diese Beauftragtenrunde, die die Portfolioanalyse macht. Das machen wir, und ich sage bewusst wir, weil wir sind auch Teil, zwar nicht stimmberechtigt, aber doch ständiger Gast der Beauftragtenrunde, in der diese Portfolioanalysen stattfinden, die eben in 16 Teilportfolios, also es gibt da relativ viel zu tun, aber wir haben ja auch, ich höre Zahlen von 1600 bis 1800, nicht immer aktive, aber so doch Podcasts in der Audiothek. Dieses Portfolio sich mal anzuschauen, zu sortieren und wirklich schwarz auf weiß zu sagen, da hat ein Podcast in den letzten 2 Jahren 12 Abrufe generiert, wollen wir den nicht von der Plattform nehmen? Das ist jetzt ein wirklich extremes Beispiel und kommt selten vor. Aber da sind wir Teil davon, sodass wir auch wirklich mit am Portfolio da einen Blick drauf haben und unterstützen die Beauftragtenrunde auch in Einzelfällen. Das könnte alles in allem natürlich immer etwas schneller gehen. Die ARD ist groß, aber auch da gibt's wirklich kompetente, tolle Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir solche Projekte umsetzen und in die Beauftragtenrunde tragen, damit die auch ihre Arbeit gut machen können. Und das ist wirklich auch toll, weil wir da auch so mitkriegen, was geht da eigentlich in der ARD ab.
Noch komplizierter wird es ja jetzt im Podcast-Bereich, dadurch, dass es immer mehr auch ein Videoformat ist. Jetzt beim RBB gibt es ja jetzt zum Beispiel auch, glaube zum ersten Mal wahrscheinlich, einen Podcast, der vermutlich genauso sehr auf YouTube abzielt wie auf Audio musste durch mit 2 Influencern. Wie wird das dann gehandelt?
Das ist tatsächlich ein ARD-Projekt der Jungen Wellen. Die haben ausgeschrieben, die haben Geld gesammelt. Der RBB ist da natürlich auch beteiligt und schaut drauf, wie wird das gehandelt. Wir haben natürlich auf unserer Plattform derzeit noch nicht, mal gucken, wer weiß wie lange oder ob das dann kommt, noch keine Möglichkeit, Video abzuspielen. Das heißt, gerade wenn wir auf die Studien gucken, wie viel gerade junge Leute das für selbstverständlich nehmen, dass es ein Video-Element gibt, dem auch Rechnung zu tragen, weil wir können ja nicht nur immer das machen, was wir wollen, sondern wir müssen natürlich auch das schauen und den Mediennutzungsgewohnheiten Rechnung tragen. Da ist es klar, wenn wir ein junges Angebot haben, dass wir da auch Video mitdenken, das zumindest diskutieren und da auch eine gemeinsame Sprache in der ARD finden. Da war es überhaupt keine Frage, und ich war jetzt nicht Teil dieser Entscheidung, dass da auch ein Videoelement mit da drin ist und wir auf unterschiedlichen Plattformen auch einfach mal Learnings sammeln können. Wie wichtig ist das? Das sind 2 TikToker, Fabi und Levi. Wenn die visuell groß geworden sind und jetzt einen Podcast machen, dass wir dem auch Rechnung tragen und das mit anbieten, das war, glaube ich, keine große Diskussion in dieser Runde. Und die sind wichtig, auch um Learnings zu sammeln für uns. Wie wird das wirklich genutzt? Und den ganzen großen Kosmos anzuschauen. Podcasts sind für uns ja auch wie eine Marke, ein Format, das sich weiterentwickelt, das neue Wege findet, auch in der Distribution. Das ist immens viel Arbeit, aber das müssen wir versuchen. Und da ist Musste Durch tatsächlich ein ganz tolles Beispiel. Aber auch der Versuch, mal einfach Video auszuspielen aus regulären TV-Sendungen und auf YouTube, auf Spotify mal auszuspielen, wie zum Beispiel Karin Mioska oder Falsch, aber lustig. Das einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ist das wirklich für uns der Weisheit letzter Schluss, eine originäre TV-Sendung auf eine Audioplattform / jetzt mit Video auszuspielen. Das ist wichtig, dass wir diese Learnings mal sammeln.
Gibt's schon welche?
Ja, wir sind da jetzt nicht überbordend rausgegangen aus diesem Experiment, gerade wenn es vor allem eine TV-Sendung ist und hier und da natürlich doch die Neugier groß ist, das zu sehen. Wir wissen auch aus Studien, dass zwar Leute sagen, sie hören und schauen Videopodcasts, aber wie das aktiv dann tatsächlich genutzt wird, da sind wir noch in der finalen Analyse. Mein Eindruck ist okay. Aber ist jetzt nicht so, als hätte das die Riesenreichweite gebracht.
Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass diese Begriffe immer schwammiger werden. Was ist eigentlich noch genau ein Podcast? Ja, das kann man teilweise kaum noch sagen, weil es so viele verschiedene Sachen bedeuten kann. Ja.
Total. Für uns ist immer noch sehr, sehr natürlich die Audiotradition und Audio First. Das wird jetzt nicht überraschen, dass wir jetzt nicht ganz auf diesen Video-Hype gehen. Aber wir müssen uns da natürlich auch mit auseinandersetzen. Das ist ja gar keine Frage. Und das tun wir auch.
Was wisst ihr denn über euer Publikum eigentlich? Und wonach steuert ihr das aus? Das ist ja auch gerade eine zentrale Aufgabe jetzt von euch in der Podcast-Unit.
Ja, das Publikum. Die Zahlen, die wir haben, die kommen natürlich vorwiegend von Drittplattformen. Deswegen ist es natürlich auch für uns als Podcast-Unit auch, es gibt ja immer diese Rufe und auch in einigen Ländern, dass die dann irgendwann sagen, wir nehmen jetzt alle öffentlich-rechtlichen Formate nur auf unsere eigene Plattform. Für uns ist das natürlich wichtig, dass wir auch auf den anderen Plattformen sind, weil wir da auch mehr lernen, zumindest auch ein Gefühl dafür bekommen, wer ist da eigentlich. Aber das Publikum, das wir haben, diese sehr intensive Auseinandersetzung, kommt vor allem aus der Community-Arbeit. Und das wird auch immer mehr, je nachdem, welches Format wir uns da anschauen. Das kann ein nachrichtliches Format sein wie 6.30, die eine krasse Community-Arbeit leisten auf WhatsApp, auf unterschiedlichen Kanälen. Da kommen die sehr, sehr viel stärker auch qualitativ mit ihrem Publikum in den Austausch. Für uns, was unsere Plattform angeht, haben wir da einfach die Datenschutzbeschränkungen, je nachdem, vor allem, wenn Menschen nicht eingeloggt sind. Und da gilt dann auch immer die freiwillige Angabe. Du siehst von unserer Plattform selber relativ wenig Info. Dann kommen soziodemografische Daten von Drittplattformen vor allem, aber qualitativ und auch das Feedback aus der Community-Arbeit.
Ja, aber woran erkennt man sozusagen den öffentlich-rechtlichen Podcast-Hörer oder die öffentlich-rechtliche Podcast-Hörerin? Und wie macht man dann entsprechend öffentlich-rechtliche Podcasts für diese Menschen?
Ich würde nicht woran erkennt man einen öffentlich-rechtlichen Podcast-Hörer sprechen? Also meine Sicht auf die Dinge und auf die Menschen da draußen ist, wir möchten Publikum ansprechen, das Podcasts hört und auch jenes, das möglicherweise gerade dabei ist, dieses Format für uns zu entdecken. Es wäre nicht gut, die in öffentlich-rechtlich und nicht öffentlich-rechtlich zu unterscheiden, sondern es sollen alle Menschen angesprochen werden, die Lust haben, Podcasts zu hören. Und dann gibt es natürlich Menschen, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nahestehen, die auch entsprechende Formate hören, die Fans sind von Susanne Daubner. Das ist alles ganz gut und schön und das freut uns natürlich immens. Wir brauchen dieses Publikum auch, das Fans von uns ist, aber wir sind auch angehalten, Publikum anzusprechen, das bisher noch kein öffentlich-rechtliche Formate konsumiert. Und das ist unsere große Aufgabe. Und da müssen wir auch drauf schauen. Wir müssen auch Menschen auf die Audiothek bringen, die bisher das noch nicht kennen. Die mögen vielleicht öffentlich-rechtlich minded sein, Aber natürlich sollten das auch Menschen sein, die zum ersten Mal vielleicht ein Format der Öffentlich-Rechtlichen entdecken. Ich habe da immer ein gutes Beispiel, 15 Minuten, das ist ein Format von der Tagesschau, die sich eben auch mit diesem Publikum beschäftigen, was ÖRR-fern ist, mit denen direkt in den Austausch zu gehen. Und das ist unsere große Aufgabe, dass wir das schaffen. Und da machen wir als Podcast-Unit natürlich auch immer gerne mit.
Hast du Ziele für das nächste Jahr? Irgendwelche dicken Bretter, die du dir vorgenommen hast, dann ab Januar zu bohren vielleicht?
Ich möchte mich vor allem daran beteiligen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch physisch seine Türen öffnet und Raum gibt für mehr Events. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema auch für die Podcast-Unit, sich zu engagieren, dabei zu sein, wenn die ARD ihre Türen öffnet, Learnings da zu sammeln und auch sozusagen in eigener Verantwortung wieder möglicherweise dieses Branchentreffen ausrichtet. Events ist ein großes Thema. Ich möchte schon auch Learnings sammeln, verstärkt zu Videopodcasts. Was heißt das für uns? Es gibt große Projekte, die wir möglicherweise, ich hatte es vorhin kurz angedeutet, in die ARD holen wollen, da dran beteiligt zu sein. Ich möchte, dass wir mehr und stärker auf unsere Talents achten und sie weiterentwickeln. Tolle PodcasterInnen, die wir haben, auch in andere Bereiche der ARD zu bringen, um die ARD auch attraktiv zu machen für Menschen, sich in der ARD zu entwickeln, auch andere Formate in andere Bereiche reinzuschauen und da verstärkt auch ins Talentmanagement zu gehen. Das ist auch eine große Aufgabe von uns. Das sind so Themen für das Jahr 2026 für die Podcast-Unit.
Katrin Jakob, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Manchmal verzweifle ich ein bisschen daran, wie sehr sich Doku-Podcasts in ihrer Form verfestigt haben. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Wir fangen an mit einer Szene. Meistens einer, in der die oder der Host auch eine Rolle spielt.
Es ist 2:30 Uhr nachts, als mein Handy mich weckt. Ich schlafe eh nicht tief, weil ich weiß, es kann jetzt jederzeit was passieren. Das Schiff, die Madeleine, ist auf dem Weg kurz vor Gaza.
Und jetzt? Dann gibt es eine Zusammenfassung der Recherchefragen und eine Art Mission Statement des Podcasts, damit man auch weiß, worauf man sich einlässt. Hörversprechen nennen die Leute in der Podcast-Branche das.
Ich glaube, wenn man Greta Thunbergs Entwicklung genauer versteht, versteht man auch mehr von den rasanten gesellschaftlichen Veränderungen, die uns gerade insgesamt beschäftigen. Das hier ist also ihre Geschichte. Die Geschichte der größten Klimaaktivistin aller Zeiten. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen meine Geschichte.
Dann, ganz wichtig, eine Montage von O-Tönen, die die Hörenden bei ihren eigenen Erinnerungen abholt. Bei Greta, die Geschichte einer Eskalation von der Süddeutschen Zeitung, kommt sie als Vorspann in jeder der 6 Folgen und ist über eine Minute lang.
How dare you?
And none of us are free until everyone is free. No climate justice on occupied land.
Und dann schließlich springen wir in der Zeit zurück und erzählen die Geschichte von Anfang an. In diesem Fall also ab Mitte der 2010er Jahre. Mit Greta Thunbergs Familiengeschichte und dann schließlich mit dem Beginn ihrer Schulstreiks ab 2018. Nach der Hälfte der ersten Folge von Vera Schröders Podcast war ich bereit, diese Formatierung zu ertragen. Das Thema interessierte mich einfach. Aber ich war auch bereit, dabei immer wieder kräftig mit den Augen zu rollen, weil mir alles so bekannt vorkam. Doch zum Glück hat mich Vera Schröder auf die beste Art überrascht. Das, was sie am Anfang sagt, dass es auch um sie geht, das stimmt. Greta, die Geschichte einer Eskalation, ist eigentlich ein persönlicher Essay. Die 6 50- bis 60-minütigen Folgen dokumentieren, wie Schröder mit der Figur Greta Thunberg ringt und hadert. Nicht nur, aber auch wegen ihrer Hinwendung zu den Gaza-Protesten. Dafür geht sie klassisch journalistisch vor. Auf Reportage in Stockholm, in Gesprächen mit ExpertInnen und WeggefährtInnen von Thunberg. Sehr viel Zeit, und das ist das Besondere, verbringt sie aber auch einfach damit, laut nachzudenken. Sie reflektiert ehrlich und ohne identitätspolitische Performance. Ihre Rolle als Journalistin, die Prinzipien der Wahrhaftigkeit verpflichtet, aber auch klimabewegt ist. Die merkwürdig mütterlichen Gefühle, die sie Thunberg entgegenbrachte, als diese noch ein Teenager war. Die ursprüngliche Begeisterung für Fridays for Future, die inzwischen veräppt zu sein scheint, verdrängt von unmittelbareren Themen. Und wie sich das alles online manifestiert.
Greta Thunberg postet viele solche Bilder. Manchmal schreibt sie dazu, dass jeder, der jetzt nicht hinschaut und nicht laut genug gegen diesen Krieg wird, sich mitschuldig macht. Ich bin einerseits schon auch verführbar für diese, ja, wenn man gemein ist, könnte man auch sagen, moralische Erpressung. Andererseits macht sie mir Angst. Mir macht es Angst, wenn die Feindbilder im Internet zu groß werden. Wenn es schnell nicht mehr nur um Netanjahu und seine in weiten Teilen rechtsextreme Regierung geht, sondern dann als nächstes alle Regierungen, die an Israel Waffen liefern. Und dann schnell alle, die sich nicht explizit gegen Israel oder diese Regierungen wenden. Und dann weitet sich das Feindbild immer weiter aus.
Eine ganze Folge widmet Schröder der Frage, ob Thunbergs Engagement für Gaza antisemitisch motiviert ist. Dafür spricht sie nicht nur mit einer, sondern mit zwei Expertinnen. Und sie endet zwar mit einem "Es ist kompliziert", aber nicht als Ausrede, nach der man aufhört, sich weiter Gedanken zu machen, sondern als Anreiz, Schicht um Schicht freizulegen, verschiedene Sichtweisen wahrzunehmen und gleichzeitig auszuhalten. Das auch als Kontrast zur Schwarz- oder Weißsicht der AktivistInnen. Natürlich ist Schröders Perspektive nicht nur die einer SZ-Journalistin. Sie steht auch stellvertretend für typische SZ-AbonnentInnen, also weiß, Mittelschicht, bildungsbürgerlich. Damit taugt Schröder natürlich nur begrenzt als Projektionsfläche für jeden, für mich aber auf jeden Fall. Und Schröder legt es auch gar nicht darauf an, allgemeingültige Aussagen zu treffen. Ihre persönliche Sicht ist ein Feature, kein Bug. Am Ende ist der Podcast vor allem ein Angebot an die Hörenden. Es lautet: Lasst uns gemeinsam weiter nachdenken und das Thema Klima nicht aufgeben. Greta, die Geschichte einer Eskalation, ist ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Die erste Folge gibt es kostenlos bei Spotify und Apple Podcasts sowie in der SZ-App. Für die restlichen braucht man ein SZ-Plus-Abo. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. In 2 Wochen blicken wir auf das Jahr in seinen Unterhaltungs- und Reality-Formaten zurück. Mit Anja Rützel und Lukas Respondek. Ich glaube, das wird gut. Also abonniert den Podcast am besten und empfehlt diese Folge und den ganzen Podcast weiter. Im Netz oder persönlich, das ist immer noch die beste Werbung. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2025. Redaktion: Lars Kresser, Alexander Matzkeit, Michael Ridder und Dimo Dröter.